Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen beim Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, gut geht's mir, ist viel los bei uns, ist ja meistens so nach der Sommerpause im Herbst, bei dir wahrscheinlich auch.
Ja, da brennt die Luft und viel los ist ein gutes Stichwort. Nächste Woche, 21. 22. Oktober, da findet der Digitalgipfel diesmal in Frankfurt am Main statt.
Ja, dem Zentrum der Digitalisierung in Deutschland sozusagen.
Das ist da, wo die Rechenzentren sind. Also nicht alle, aber schon sehr, sehr viele auf einem Haufen. Motto ist Deutschland digital, innovativ, souverän, international. Da diskutieren dann Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über die Themen rund um die digitale Transformation.
Ja, und auch wir vom ECO sind natürlich mit dabei. Zum einen mit einem kleinen Vorempfang zum Digitalgipfel bereits am Sonntag, also am Vortag des eigentlichen ersten Gipfeltags am 20. Oktober. Empfang trifft es eigentlich gar nicht so. Es ist eine lockere, wir nennen es ECO-Lounge, ne? Eine Networking-Möglichkeit für alle, die eben dann schon angereist sind. Bei uns kann man ein bisschen vorglühen sozusagen zum Digitalgipfel. Bekommt auch noch ein paar kleine inhaltliche Impulse und ja, trifft viele interessante Menschen. Das ist das eine. Und offiziellen Gipfelprogramm sind wir natürlich auch vertreten mit einem Panel zum Thema das Ökosystem digitaler Infrastrukturen als Garant der souveränen Digitalisierung. Freue ich mich schon drauf. Diskutieren wir dann am zweiten Gipfeltag am Dienstag. Alle Infos zu beiden Veranstaltungen packen wir euch natürlich als Link auch nochmal in die Shownotes.
So, bis es aber losgeht in Frankfurt, stimmen wir uns schon mal hier ein auf den Digitalgipfel. Denn in der heutigen Folge dreht sich alles um digitale Innovation und die Rolle von Rechenzentren für neue digitale Geschäftsmodelle und Produktivität in Unternehmen. Aber bevor wir das tun, gibt es natürlich erstmal Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, und auch das Nobelpreiskomitee hat das Thema KI für sich entdeckt. Am 8. Oktober wurden der US-Amerikaner John Hopfield und der Kanadier Geoffrey Hinton mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet und die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm ehrte die beiden für ihre bahnbrechenden Entdeckungen, die das maschinelle Lernen durch künstliche neuronale Netze auf ein neues Level gehoben haben. Der 91-jährige Hopfield ist der Erfinder des gleichnamigen Netzwerks, das es ermöglicht, Muster zu speichern und wiederherzustellen. Sein Kollege Hinton, 76 Jahre alt, hat diese Ideen weiterentwickelt und die Boltzmann-Maschine ins Leben gerufen, die Daten auf ganz besondere Weise analysieren kann. Da kann man auch mal sehen, wie lange tatsächlich auch schon ja, irgendwie an Technologien im Kontext KI geforscht wird. Ellen Moons, die Vorsitzende des Nobelkomitees für Physik, erklärte, dass die Arbeiten von Hopfield und Hinton in vielen Bereichen der Wissenschaft und Technik Anwendung finden, von der Entwicklung neuer Materialien bis hin zu richtig coolen KI-Anwendungen wie Chatbots und selbstfahrenden Autos. Ja, und mit dieser Auszeichnung wird deutlich, wie wichtig die beiden Forscher für diese Technologien sind, die unseren Alltag ja inzwischen prägen. Also herzlichen Glückwunsch an die beiden Pioniere. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass zumindest einer der beiden ja seine Forschung teilweise inzwischen so ein bisschen zu bereuen scheint und tatsächlich vor künstlicher Intelligenz warnt, beziehungsweise davor, wo uns das hinführen könnte. Ne? Hinton sagt, als diese Chatbots aufkamen, wurde ich der unmittelbaren Bedrohung für die Menschheit gewahr. Das fand ich schon eine ziemlich krasse Aussage. Und er begründet diese Warnung ja nicht nur mit dem möglichen Wegfall von Arbeitsplätzen, sondern er sagt eben, durch KI wird es möglich, viel bessere Cyberangriffe zu führen und hocheffiziente, fiese Viren zur biologischen Kriegsführung zu entwickeln. Und ja, er warnt sogar tatsächlich vor einer Auslöschung der Menschheit. Das fand ich doch relativ krass für jemanden, oder? Der diese Technologie ja mitentwickelt hat. Aber ja.
Andersrum kann KI natürlich auch helfen, fiese Krankheiten zu besiegen, weil man kann ja eben gute oder schlechte Moleküle basteln. KI kann helfen, unsere IT-Security noch besser zu machen, weil auch da, naja, KI ist ein Werkzeug. Ne? Wir müssen gucken, wie wir es einsetzen. Ja, das Internet ist auch ein Werkzeug und auch da müssen wir gucken, wie wir es einsetzen. Und damit kommen wir zu der zweiten News. Eine aktuelle Eco-Umfrage zeigt, Online-Inhalte gewinnen an Bedeutung für politische Meinungsbildung. Das ist ein knappes Jahr vor der Bundestagswahl 2025, zeigt eine aktuelle Umfrage, dass die Relevanz von Online-Inhalten da deutlich wichtiger wird für die politische Meinungsbildung in Deutschland. Nimmt stetig zu. Fast 2/3 der deutschen Wählerinnen und Wähler informieren sich demnach über politische Themen im Internet, während ältere Wählerinnen, vor allem auf TV und Tageszeitung, und zurückgreifen sind die Jüngeren vor allem auf sozialen Medien aktiv. Fast 80% der Befragten messen sozialen Medien einen großen Einfluss auf ihre politische Meinungsbildung bei. Und mal ehrlich, wenn wir uns TikTok und Co. angucken, da ist auch viel Politisches unterwegs. Nicht unbedingt das, was wir unseren Kindern unbedingt zeigen wollen, aber es ist da. Diese Erkenntnis wird besonders im Superwahljahr relevant. Neben den Europawahlen haben wir ja jetzt auch im November, wir stehen ja kurz davor, die Präsidentschaftswahlen in den USA. Und da ist viel im Netz los. Das kann man auf jeden Fall sagen. Der digitale Informationsprozess hat sich dynamisiert. Das können wir auf jeden Fall sagen. Vielfältige Formate von Artikeln über Grafiken bis hin zu Reels, politische Inhalte werden verständlicher gemacht, dank der sozialen Medien und des Internets. Und dennoch erfordert das breite Nachrichtenangebot auch mehr Medienkompetenz, besonders in Zeiten von Falschinformationen und von politischer Meinungsmache, gerade bei den Jüngeren und Jüngsten auf TikTok und Co. Also, liebe Eltern, Augen auf und mal gucken, was sie den Kleinen da so machen und nicht alles glauben, was in den sozialen Medien so auftaucht.
Und zu guter Letzt geht es nochmal um die Regulierung im Kontext Energieeffizienz. Das war ja auch schon das ein oder andere Mal Thema hier bei uns im Podcast, dass gerade Rechenzentrumsbetreiber ja besonders betroffen sind vom neuen Energieeffizienzgesetz. Und die Bundesregierung verhandelt jetzt hier ein neues Energieeffizienzanpassungsgesetz, um eben Rechtssicherheit und praktische Umsetzbarkeit für Rechenzentrumsbetreiber zu gewährleisten. Und am vergangenen Mittwoch, dem 9. Oktober, diskutierte dazu der Ausschuss für Klimaschutz und Energie eben dieses Gesetz im Rahmen einer öffentlichen Anhörung. Laut Allianzsprecher Bela Waldhauser ist es ganz entscheidend, dass die nationalen und europäischen Regulierungen hier in einen Einklang gebracht werden. Ja, derzeit stehen die nationalen Reportingpflichten zur Veröffentlichung von Leistungsdaten zum Beispiel im Widerspruch zur Vertraulichkeit, die in den EU-Vorgaben festgelegt sind. Und diese Diskrepanz führt eben zu Unsicherheit in der gesamten Branche. Ein weiterer zentraler Punkt ist die Erhebung von IT-Leistungsdaten durch Colocation-Betreiber, die ja oft diese Daten eben gar nicht erheben können, weil sie ja keinen Zugang zu diesen Informationen haben. Die stellen ja nur sozusagen die Infrastruktur zur Verfügung und deren Kunden stellen halt ihre eigenen Server in den Raum. Das heißt, die können diese Daten einfach gar nicht liefern. Auch hier wird Klarheit über die Verantwortlichkeiten benötigt. Zusätzlich verlangt die Allianz auch praktische Justierungen zur Effizienzsteigerung. So sollte die Berechnung der Power Usage Effectiveness, der berühmte PUE-Wert, von dem wir hier auch schon das ein oder andere Mal gehört haben, die tatsächliche Auslastung von Rechenzentren berücksichtigen, um hier realistischere Werte zu erhalten.
So, damit steigen wir ein in unser Thema und wir steigen ein mit künstlicher Intelligenz. Was für ein Wunder, denn das ist der Technologietrend gerade, quasi der heiße Scheiß, und der ermöglicht neue, innovative digitale Geschäftsmodelle. Diese wiederum versprechen dann dynamische Wachstumschancen und Produktivitätssteigerungen überall, also wir selber zu Hause mit KI, aber eben auch die Wirtschaft da draußen. Für die Verarbeitung der für KI erforderlichen großen Datenmengen braucht es allerdings ein leistungsfähiges Ökosystem digitaler Infrastrukturen und damit, tata, Rechenzentren, Rechenzentren und Rechenzentren.
Ja, und welche Rolle die Rechenzentren eben für den Einsatz von KI-Tools in Unternehmen haben und welche Rolle sie eben auch als Treiber von KI in Unternehmen und für unsere Wirtschaft haben. Damit beschäftigt sich jetzt eine aktuelle Studie der unter dem Dach des ECO-Verbands gegründeten Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen und dem Institut der deutschen Wirtschaft. Und was in dieser Studie drinsteht, das hat uns Carsten Kestermann von AWS verraten.
Im Gespräch.
Die unter dem Dach vom ECO gegründete Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen hat gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft die Studie Spillover-Effekte von Rechenzentren, Rückgrat der KI-Revolution in Deutschland veröffentlicht. Die Studie ist ganz frisch und ich freue mich heute mit Carsten Kestermann über die Inhalte zu sprechen. Er ist Director Public Policy von Amazon Web Services und Mitglied der ECO-Allianz und auch Mitwirkender der Studie. Herzlich willkommen, Carsten.
Hallo Sidonie, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, Carsten, KI ist ja bereits seit mindestens jetzt 2 Jahren wirklich in aller Munde und über die Potenziale wird ja häufig gesprochen. Allerdings bleibt das ja in vielen Diskussionen noch so ein bisschen abstrakt, welche Wirkung KI jetzt eigentlich auch auf unsere Wirtschaft als Gesamtes hat, auf Unternehmen. Mit dieser neuen Studie der Allianz wurden jetzt basierend auf einer Unternehmensbefragung die Effekte von KI ja ganz konkret beziffert. Zu welchen Ergebnissen kommt die Studie denn hier? Gibt es irgendwie Findings, die du besonders spannend oder überraschend findest?
Ja, danke. Auf jeden Fall. Ich darf vielleicht ganz kurz vorwegstellen, weil du sagst KI seit 2-3 Jahren. Also Amazon investiert seit mehr als 25 Jahren in KI und maschinelles Lernen. Ja, also Webseite, ja. Roboter, Auftragsoptimierung. Und AWS betreibt seit fast 10 Jahren ein Development Center zum Thema Maschinenlernen in Berlin. Also das Thema, nur um zu sagen, das ist Thema ist eigentlich nicht neu. Wir machen das seit Jahren. Die Kunden nutzen es seit Jahren, Siemens, BMW. Und insofern ist das in der Tat eigentlich gar kein neues Thema. Aber natürlich hat sich da in den letzten Jahren auch nochmal, was die Aufmerksamkeit sozusagen angeht, unfassbar viel getan. Und ich finde ehrlich gesagt, die Studie kommt natürlich zu ein paar wirklich wahnsinnig interessanten Zahlen und Auswertungen. Also bei der Studie stechen für mich 2 Zahlen heraus, die wirklich sehr, sehr beeindruckend sind aus meiner Sicht. Und das eine ist einmal, was IB Consult rausgefunden hat, der Zuwachs der Produktivitätseffekte. Da reden wir von 1,3% im Jahr, was künstliche Intelligenz in Deutschland hervorging. Das ist unfassbar viel. Das ist richtig, richtig viel. Hört sich wenig an, ist aber wirklich, wirklich eine Menge. Und die zweite Zahl, die aus meiner Sicht hier raussticht, sind die Wertschöpfung, die in Deutschland mit KI in den nächsten Jahren erhöht wird. Wir reden hier um 330 Milliarden Euro.
Ja, das ist eine Wahnsinnszahl.
Da müssen wir beide ganz schön lange für stricken. Und das ist einfach, wenn man sich diese 2 Zahlen mal tatsächlich, was das bedeutet, durch den Kopf gehen lässt, ist das wirklich wahnsinnig viel. Und ich sage, und wir sehen das ja auch in der Debatte, Deutschland braucht diesen Boost für die Transformation der Wirtschaft natürlich, für die digitale Transformation, für die Wertschöpfung, für die digitale Transformation unserer Industrie, unseres Mittelstandes. Also das ist ganz klar. Und auf der anderen Seite sehen wir auch Fachkräftemangel, Arbeitskräfteengpässe zunehmend. Und da kann KI natürlich enorm wichtig sein. Und wir sehen es, wie gesagt, auch gerade bei unseren Partnern und Kunden, wie die KI einsetzen, die nutzen es exakt dafür, Produktivitätsengpässe auf der einen Seite aufzufangen, Fachkräfte zu verstärken und natürlich Innovationen zu treiben.
Jetzt untersucht ja die Studie nicht nur die Potenziale von KI, sondern es geht ja in erster Linie tatsächlich auch um die sogenannten Spillover-Effekte von Rechenzentren, also Übertragungseffekte von Rechenzentren. Welchen Unterschied macht es denn nun für mich als Unternehmen technisch, ob ich meine Infrastruktur on-premise, also sozusagen bei mir zu Hause habe, oder eben in einem Rechenzentrum lokalisiert? Welche Vorteile habe ich dadurch?
Ja, ich mache jetzt fast 10 Jahre arbeite ich für AWS im Cloud-Bereich. Und deswegen ist es für mich so ganz offensichtlich und es wundert mich sozusagen, dass es für den einen oder anderen so nicht so offensichtlich ist. Also es fängt, glaube ich, mit den grundlegenden Vorteilen der Cloud an. Was bedeutet das? Das bedeutet Agilität, Flexibilität, Innovationskraft, dass du einfach in der Lage bist, deine Lastspitzen bedienen zu können, dass du in der Lage bist, wenn es mal nicht so läuft, deine Last wieder runterzufahren, also Kosten einzusparen. Also all diese Dinge, ne? Wir haben irgendwann mal gesagt, naja, Cloud, auf der Seite ist natürlich, Cloud-Infrastrukturen sind natürlich wie Strom aus der Steckdose. Machst du an, machst du aus, brauchst du nicht. So, ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich die Innovationskraft, die dahinter steckt. Weil, nehmen wir mal an, On-Premise-Rechenzentrum, das du selber betreibst. Wenn du das betreiben willst, brauchst du mehrere Monate, um die Hardware dafür zu beschaffen. Du brauchst mehrere Monate, um deine Leute zu hiren. Jahre wahrscheinlich. Also man geht so eher von, um so ein Rechenzentrum zu laufen zu lassen, irgendwas 18, 24 Monate. Manche sind schneller, manche sind langsamer. Wenn du die Cloud nutzt, dann drückst du auf den Knopf und es ist da. Und es kostet auch noch weniger. Cents, Dollar, Euros und nicht Hunderte von Millionen. Und das bedeutet natürlich, der Innovationszyklus komprimiert sich. Das heißt, du kannst viel schneller Innovation hochfahren oder, wenn es denn erfolgreich ist, skalieren, und zwar weltweit. Das kannst du mit deinen On-Premise-Rechenzentren nicht. Oder wenn irgendwas nicht funktioniert bei dir in dem Innovationszyklus, schaltest du es einfach ab. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, das ist ganz klar, das kriegst du logischerweise nicht hin, wenn du deine Infrastruktur selber betreibst und hardcodest. Und der letzte Punkt, der, glaube ich, meine persönliche Meinung am wichtigsten ist, Sicherheit, IT-Sicherheit. Es ist doch ganz klar, dass keine Ahnung, du bist Maschinenbauer oder du betreibst einen E-Commerce-Laden oder was auch immer. Das ist deine Kernkompetenz. Ja, also du baust eine Maschine oder du baust irgendwas anderes. Die Kernkompetenz ist nicht der Betrieb und Maintenance einer Infrastruktur oder eines Software-Services und die Sicherheit dessen. Und auch das ist ganz klar, dass das natürlich, und das BSI sagt das ja auch, es ist total offensichtlich, Cloud-Infrastrukturen sind viel sicherer, viel performanter, viel resilienter. Man sieht das auch in der Ukraine. Die Ukraine nutzt die Cloud-Infrastruktur. Und das ist ganz klar. Also Agilität, Skalierbarkeit, Pay-as-you-go, Innovationskraft, um es abzukürzen, Unsicherheit. Das alles ist besser in Rechenzentren, Cloud-Infrastrukturen wie On-Prem aus den genannten Gründen.
Ja, also die Vorteile liegen eigentlich auf der Hand, ne? Wenn ich meine Infrastruktur auslagere, dann habe ich einfach keinen Stress mehr damit. Ich brauche im Grunde, wie du sagst, nur aufs Knöpfchen drücken oder halt wieder ausdrücken und kann mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren. Und das zeigt die Studie ja auch. Da sind ja auch konkrete Zahlen drin, die einfach zeigen, dass Unternehmen, die Rechenzentren nutzen, tatsächlich auch einfach innovativer sind und KI innovativer für sich nutzen können.
Absolut. Ich meine, ich habe es mir gerade noch mal rausgeholt. 55% hier aus der Studie der Unternehmen, die Cloud-Technologie nutzen, geben an, dass das positiv auf ihre Innovationsaktivitäten bei Produkten und Dienstleistungen auswirkt. Das bedeutet auch, dass 72% dieser Unternehmen ökonomisch erfolgreicher sind und zusätzliche Umsätze führen. Das sind ganz eindeutige Zahlen, die wir, hier auch sehen und die IW Consult hier auch rausgebracht hat. Und die machen ja auch Sinn.
Na klar, nun kann man das Bild ja noch größer ziehen, ne? Jetzt haben wir über die Spillover-Effekte direkt von Rechenzentren auf Unternehmen gesprochen, aber die Studie schaut ja auch, welche Folgen hat das denn im Grunde auch für unsere Volkswirtschaft, ne? Also größer gedacht sozusagen, für den Arbeitsmarkt etc. Was würdest du da nochmal herausstellen?
Ja, wir hatten es ganz am Anfang gesagt, eine zusätzliche Bruttowertschöpfung, 250 Milliarden für die deutsche Volkswirtschaft. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, der mich wirklich von den Socken gehauen hat, ist natürlich die Erwerbstätigen, die direkt mit der Cloud oder durch Cloud-Nutzung, wenn man das so sagen kann, zusammenhängen. Da reden wir von 5,9 Millionen Erwerbstätige, die in diesem Jahr, also nach der Befragung in diesem Jahr, an Cloud-Nutzung hängen. Und das Spannende ist, IW Consult hat vor 2 Jahren ja schon mal eine Studie gemacht und da waren es erst noch 2,8 Millionen Erwerbstätige. Und das bedeutet, dass wir hier einen monatlichen Zuwachs von 126.000 haben.
Das sind schon krasse Zahlen.
Ja, die bei Unternehmen arbeiten, ohne die Nutzung von Cloud-Geschäftsmodellen nicht möglich wäre. Und das ist einfach so. Und wenn man das nach vorne extrapoliert, weiß man ganz genau, was das bedeutet.
Ja, jetzt sagen ja in der Studie auch, ich glaube, so rund die Hälfte der befragten Unternehmen, dass es für sie tatsächlich auch eine Rolle spielt, dass ihr Rechenzentrum tatsächlich in Deutschland steht, also in der Nähe. Und ich glaube, nochmal 20% mehr sagen, zumindest in Europa sollte es sein. Kannst du das nochmal ein bisschen klarstellen? Warum ist das für einige Unternehmen eigentlich wichtig? Und warum braucht Deutschland eben auch ein starkes Ökosystem digitaler Infrastrukturen?
Lass es mich so einordnen. Auf der einen Seite, Rechenzentren bilden das digitale Rückgrat in Deutschland. Ja, und insbesondere natürlich die Cloud-Infrastrukturen. Und die Studie sagt, dass 50% der Unternehmen möchten Rechenzentren nutzen, die in Deutschland stehen. Und das ist gut und das ist wichtig. Und wir als AWS zum Beispiel sind ja immer Customer Obsessed, also nehmen wir das ernst. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und das ist auch natürlich ganz wichtig, dass, wie gesagt, wir eine belastbare, resiliente, wachsende und verlässliche digitale Infrastruktur in Deutschland haben, ist auch gar nicht neu. Wir seitens AWS betreiben seit 2014, also seit 10 Jahren fast jetzt, eine Region in Frankfurt. Wenn wir Region sagen, für die, die das nicht kennen, eine Region ist ein Cluster von Rechenzentren, sozusagen eine Cloud. Und wir haben für Ende 2025 den Aufbau der souveränen europäischen Cloud angekündigt mit der ersten Region in Brandenburg, investieren in Brandenburg 7,8 Milliarden und investieren in Frankfurt 8,8 Milliarden. Also es ist ganz klar und das machen andere auch und das ist gut so und das ist wichtig so. Und wenn der Markt den nachfragt, macht das auch Sinn. Und wir brauchen diese digitale Infrastruktur in Deutschland aus verschiedenen Gründen. Technologisch natürlich Latenzen für Datenschutzgründe, aber eben auch durchaus, weil der Kunde es einfach nachfragt. Und das ist in Ordnung. Und es ist im Übrigen ganz, ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht auch gar kein Widerspruch oder gar kein Gegensatz, wenn wir einerseits dafür werben gemeinsam, dass wir eine starke, gute digitale Infrastruktur in Deutschland haben und andererseits dafür werben, dass es natürlich auch notwendig ist, trotzdem globale Cloud-Services verfügbar zu haben und zu nutzen. Wir sind eine Exportnation, wir sind eine Exportwirtschaft. Unsere Startups, unsere Industrie expandiert und exportiert global und die brauchen eine starke, gute Infrastruktur hier vor Ort in Deutschland und auch global verfügbar. Und diese zwei Sachen sind überhaupt keine Gegensätze, sondern im Gegenteil ergänzende Notwendigkeiten für die deutsche Wirtschaft, für stabiles Wirtschaftswachstum, Sicherheit und Innovation.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, AWS und auch andere Rechenzentrenanbieter investieren enorme Summen jetzt in der nächsten Zeit in Deutschland, um eben dieser steigenden Nachfrage, diesem Bedarf an Rechenkapazitäten eben auch nachzukommen. Findet ihr denn hier die idealen Bedingungen oder sagst du, es muss einfach jetzt auch politisch noch einiges passieren, damit wir hier einfach auch Rahmenbedingungen haben, um dieser Nachfrage gerecht zu werden, um entsprechend Kapazitäten aufbauen zu können?
Wie gesagt, wir haben diese Zahlen ja angekündigt. Es ist auch absehbar, dass damit nicht die Fahnenstange erreicht ist. Jetzt, ich will gar nicht auf uns sagen, aber grundsätzlich, dass man weiß, durch die zunehmende Digitalisierung braucht es auch in Zukunft ja die Möglichkeit, solche Infrastruktur in Deutschland zu schaffen. Ich kann jetzt nicht in eine Glaskugel gucken, wie viel das jetzt ist, aber es ist ganz klar, das ist ein Wachstumsmarkt und wir müssen alles dafür tun, vieles dafür tun, damit dieser Wachstumsmarkt entsprechend weiter vorangetrieben werden kann. Sind das ideale Bedingungen in Deutschland? Da kann man sicherlich sagen, nein. Wir haben, und auch das ist kein Geheimnis, sicherlich Nachholbedarf, was Energieverfügbarkeit angeht. Ja, Stromnetze, aber auch Produktionsanlagen. Wir seitens Amazon/AWS investieren gemeinsam mit Partnern sehr, sehr stark in erneuerbare Energien. In Deutschland sind, glaube ich, der größte Abnehmer und Käufer von erneuerbaren Energien mit PPAs. Also insofern, auf der Seite brauchen wir unbedingt weiteren Ausbau, Transformation der Energienetze. Das ist ganz, ganz wichtig, da auch wo die Infrastrukturen sind. Auf der anderen Seite brauchen wir zwingend bessere, schnellere, verlässlichere Planungs- und Freigabe-Permissions-Prozesse, was den Bau von Rechenzentren angeht. Wir sehen heute 6 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre.
6 Jahre, um ein Rechenzentrum zu bauen.
Von A bis Z, ja. Also sprich, erst die Idee, man muss die Lokation, man versucht da eine Genehmigung zu finden, bis dann das Gebäude, und wir reden da ja auch nicht von kleinen Gebäuden, sondern das sind ja große Industrieanlagen. Das ist auch gut so, das ist eine digitale Infrastruktur, eine digitale Industrie, wie der eine oder andere sagt. Bis das dann läuft und tatsächlich verfügbar ist, das kann schon 6 Jahre dauern. Mhm. Es muss nicht 6 Jahre dauern, aber es kann 6 Jahre dauern. Und das sind Zeiten, die sind einfach viel zu lang.
Na klar.
Und da brauchen wir smartere Planungsprozesse. Dann brauchen wir integrierte Aktionen, dass Bund, Länder, Kommunen viel besser hier Planfeststellungsverfahren machen, Raumordnungsverfahren durchführen, sodass entsprechend hier Rechenzentren auch gebaut und geplant werden können und dann auch ans Netz gehen. Weil heute ist es noch viel zu selten so, dass Rechenzentren als solche wahrgenommen werden, sondern das ist dann einfach ein Gewerbegebiet und dann nimmt man dann an, naja, es ist eigentlich egal, ob da jetzt ein RZ hinkommt oder eine Hyperscale-Infrastruktur oder ein Baumarkt. Und das funktioniert so nicht, weil das Industrieanlagen sind. Da müssen wir alle gemeinsam besser werden. Sicherlich auch wir, vocally self-critical, wir können das ein oder andere auch besser machen. Aber grundsätzlich brauchen wir da Rahmenbedingungen, die viel schneller hier zu Ergebnissen führen, weil wir diese digitale Infrastruktur auch in Deutschland haben wollen. Und ein letzter Satz, wenn ich das sagen darf, was wir auch alle natürlich, wir reden hier über Cloud-Infrastrukturen versus On-Prem. Das bedeutet natürlich auch, dass sich diese Rechenzentrumsinfrastruktur und diese Rechenzentrumslandschaft natürlich auch selber transformiert, weil es ist klar, wenn ich, keine Ahnung, in Deutschland gibt es 5 Millionen Unternehmen, ja, und wenn davon früher 3 Millionen oder so oder 4 Millionen ihr On-Prem-Rechenzentrum irgendwo hatten, dann ist das über die ganze Nation verteilt. Und wenn wir über Hyperscale-Cloud-Infrastrukturen reden, dann sind das natürlich irgendwo konzentrierte Punkte, auf die wir dann besonders achten müssen. Und das müssen wir im Planfeststellungsverfahren auch nochmal verstehen.
Ganz herzlichen Dank, Carsten Kestermann von AWS. Preis für diese Einordnungen, warum Rechenzentren die Treiber für KI in Deutschland sind und was es vor allem eben auch braucht, um in Deutschland ein starkes Ökosystem digitaler Infrastrukturen aufzubauen. Schön, dass du bei uns warst.
Danke, Sidoni. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Also Rechenzentren sind damit im wahrsten Sinne des Wortes das Rückgrat der Digitalisierung. Ohne sie wären Geschäftsmodelle vieler Unternehmen heutzutage gar nicht möglich, denn eine stabile digitale Infrastruktur ermöglicht sowohl die Cloud-Nutzung als auch die darauf basierenden KI-Anwendungen.
Ja, den Link zur Studie packen wir euch natürlich auch wie immer in die Shownotes. Und wie Rechenzentren sich auf die enorme Nachfrage nach Rechenkapazitäten vorbereiten, vor welchen Herausforderungen die Branche steht und wie die Entwicklung innovativer digitaler Geschäftsmodelle sichergestellt werden kann. Darüber hat Sven mit unserem nächsten Gast gesprochen.
Im Gespräch.
So, wir haben jetzt schon einige spannende Infos zu den Spillover-Effekten von Rechenzentren in Bezug auf KI gehört. Jetzt ist natürlich spannend, wie das Ganze aus der Sicht eines Rechenzentrumbetreibers aussieht. Na, da freue ich mich sehr, dass Volker Ludwig, Senior Vice President und Managing Director der Dachregion von Digital Realty, genau darüber sprechen kann. Herzlich willkommen im Ohr am Netz im Eco-Podcast, lieber Volker.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich da sein darf.
So, jetzt haben wir schon gehört, KI birgt enorme Potenziale, klar, und wird auch von vielen Unternehmen eingesetzt. Spiegelt sich das auch schon beim Bedarf eurer Kunden, beispielsweise in Sachen Rechenleistung oder in der Anpassung eurer Services wieder?
Ja, auf jeden Fall. Also KI ist in aller Munde. Es betrifft uns ja alle irgendwo auch, was die Arbeitswelt betrifft, aber natürlich gerade für uns als Dienstleister für digitale Infrastrukturen ein wesentliches Thema, auch etwas, was die Zukunft dominieren wird. Es wird sehr, sehr viele KI-Installationen in Zukunft geben. Wir sehen es schon relativ stark auch im Ausland. Das kommt aber auch nach Deutschland. Und so gesehen ist das für uns ein ganz großes Thema. Wir haben Nachfragen unserer Kunden dazu. Vielleicht nochmal, um das zu präzisieren. Du hattest ja gefragt nach der Rechenleistung. Ja. Unser Geschäftsmodell besteht darin, wir bauen Rechenzentren, statten die mit Strom, Klimatisierung, Sicherheit aus und vermieten die dann an Kunden, die darin quasi ihre eigene Rechenleistung erbringen. Aber alles drumherum, um diese Rechenleistung zu erbringen, das ist dann quasi auch bei allen neuen Rechenzentren auch KI-ready und da gibt es natürlich schon auch ein paar Herausforderungen.
KI-ready ist ein schönes Stichwort. Also ich habe es ja schon erwähnt, KI braucht unheimlich Rechenpower. Ne? Wenn man sich mal eben so ein Bild generieren lässt, da gehen im Hintergrund mal so richtig Maschinen an. Selbst wenn jetzt eure Kunden, ich sag mal, ihre Hardware mitbringen und die bei euch reinstellen, das hat ja auf jeden Fall einen Impact. Mindestens mal auf den Stromverbrauch. Ja. Welche Maßnahmen musstet ihr denn bereits ergreifen?
Ich hatte ja gesagt, Herausforderungen, also zumindest mal Anpassungen muss es geben. Die Rechenzentren der Vergangenheit wurden konventionell auch mit Luftkühlung gebaut und betrieben und aufgrund der höheren Stromdichte und des Energieverbrauchs, du hast es ja auch angesprochen bei KI, muss man dort dann sukzessive auch auf Wasserkühlung umsteigen und das sind dann quasi die neuen Designs, werden dann auch auf Wasserkühlung für KI-Implementierungen abstellen.
Okay, das heißt also, da müsst ihr dann dafür sorgen, dass jetzt nicht nur Strom anliegt, sondern auch Kühlwasser. Das heißt also wirklich ein komplett neues Konzept von den Gebäuden, in denen die Rechenzentren später sind.
Genau, also man braucht auch noch ein bisschen die Raumkühlung quasi, die ganz normale Luftkühlung, aber ergänzend dazu die Wasserkühlung, um am Ende das dann dort sinnvoll betreiben zu können, um die Wärme wieder aus dem Raum rauszubekommen.
Nutzt ihr selbst denn für eure eigenen internen Prozesse KI und wie sieht das aus? Also habt ihr in der KI berechnen lassen, wie das aussehen muss mit der Wasserkühlung?
Naja gut, also ich habe das Design nicht gemacht, aber wir nutzen natürlich auch KI und es ist ja schon ganz viel KI auch in Standardapplikationen drin. Weiß nicht, ob es jeder weiß, ist aber so. Aber wir haben auch, natürlich bedienen wir uns dieser Technologie. Und da ist ein Beispiel, dass wir aus unserer Anlagentechnik, die wir betreiben, und das sind ja sehr, sehr viele Rechenzentren allein in Frankfurt 24, dass wir dort quasi hier Big Data betreiben und das dann auch in Verbindung bringen mit den Wetter- und Umgebungsdaten, um daraus für uns dann die optimale Betriebssituation abzuleiten. Und das basiert auch auf künstlicher Intelligenz und solche Dinge nutzen wir als Firma auch, ganz klar.
Ja. Klar, das bedeutet also im Endeffekt ressourcensparend und predictive vorgehen zu können, ne? So ein bisschen zu gucken, okay, wie heiß wird es, wie schnell müssen wir wann welche Temperatur runterkühlen oder so. Das ist also A, natürlich CO2-Ersparnis, am Ende spart es aber auch Zeit und vor allem Geld, ne?
Ja, genau. Und kann auch Fehler reduzieren. Da gibt es verschiedene Potenziale, die wir dort heben. Und der ökonomische Faktor ist natürlich auch wichtig, neben dem ökologischen. Aber die hängen dort ja unmittelbar aneinander.
endlich mal, ne? Das ist ja das Gute. Ja. Also wenn man Geld spart und obendrein die Umwelt schont, perfekt. Also kommen wir mal jetzt so ein bisschen in die Richtung Zukunft. Du hast schon gesagt, KI-ready sind die zukünftigen Rechenzentren, die ihr baut. Welche politischen Entscheidungsprozesse beeinflussen denn die Entwicklung in der Richtung oder eure tägliche Arbeit aktuell?
Ja, da gibt es verschiedene Faktoren. Einmal müssen wir natürlich schauen, dass wir ein attraktiver KI-Standort sind, Deutschland an sich, dass man hier auch KI betreiben möchte. Und das geht ja dann mit der Regulierung einher, die auch ganz schnell überreguliert werden kann. Und das kann man ja auch der Presse entnehmen, da gibt es große Diskussionen. Das Zweite ist aber auch, dass wir ein attraktiver Rechenzentrumstandort sind. Und damit hier auch aktiv KI in Deutschland angesiedelt wird. Mhm. Das sind wichtige Faktoren und das geht natürlich einher mit Strompreisen, die in Deutschland relativ hoch sind.
Ja.
Es geht einher mit, gibt es ausreichend Grundstücke, ausreichend Strom und auch schnelle Prozesse, was Baugenehmigungen etc. betrifft, dass wir hier die KI auch in Deutschland ansiedeln.
Das ist nämlich das eigentliche Problem, ne? Ihr seid zwar Digitalwirtschaft und damit theoretisch super schnell und innovativ, aber wenn ein Rechenzentrum gebaut wird, alleine eh da genug Stromkapazität von den Versorgern anliegt, es dauert Jahre, ehe sowas gebaut und geplant ist, oder?
Ist richtig. Ne? Wenn kein Strom da ist und er muss hingelegt werden, dann ist es gerne mal ein 5- bis 10-Jahres-Projekt. Oder man muss natürlich dahin gehen, wo der Strom ist. Das ist dann die andere Alternative. Und dann muss man vielleicht andere Standorte auswählen, hat aber dann auch wiederum andere Herausforderungen, die es mit sich bringt. Gibt es da die passenden Zulieferer? Gibt es dort auch das qualifizierte Fachpersonal, was man braucht, um ein solches Rechenzentrum dann auch betreiben zu können? Und natürlich Datenanbindung etc.
Lieber Volker, wir haben das große Glück, dass diesen Podcast, das Ohr am Netz vom ECO, durchaus der ein oder andere Entscheidungsträger, die ein oder andere Entscheidungsträgerin in der Politik regelmäßig hört. Was wären denn eure Wünsche gegenüber denen, damit es vorangeht und damit auch zukünftig genug Rechenkapazität für KI made in Germany, sage ich jetzt mal, vorhanden ist?
Für mich wäre es wichtig, eine digitale Haltung zu entwickeln. Also in all dem, was wir tun, steckt Digitales. Und es wird immer betrachtet als irgendwo, ist ein Add-on. Aber es steckt in allem drin, was wir tun. Und so soll das betrachtet werden. Und das ist wirklich eines der Herzstücke, die wir hier auch als deutsche Wirtschaft haben. Und ein Riesenfund, mit dem wir auch international wuchern können. Und das sollte sich, glaube ich, dann auch in den Köpfen der Politik fest verankern. Und wenn das mal passiert ist, ich glaube, dann werden auch die richtigen Entscheidungen getroffen, die dem Ganzen dann nachgelagert sind.
Ja, dann werfen wir doch gleich mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Also deinen Wunsch hast du geäußert, erstmal die Digitalisierung nicht als Add-on zu begreifen, sondern als, wie heißt es so schön, Querschnittstechnologie und als Basis für alles, was wir heute tun. Und gerade wenn wir Klima retten und die Welt besser machen wollen, wird es ohne Digitalisierung sowieso nicht gehen. Was ist deine Vision für die Zukunft von Rechenzentren und deren Rolle? Also sollen Leute in Zukunft fröhlich Blumen an der Tür ablegen vom Rechenzentrum in der Nähe? Haben die in Zukunft alle Rechenzentren in der Nähe? Was ist deine Vision?
Also es wird weiterhin große Rechenzentren geben und die werden sich auch an Standorten konzentrieren. Da gibt es verschiedene Gründe für. Aber es werden auch kleinere Rechenzentren aus meiner Sicht immer weiter in den ländlichen Raum hineinentwickelt werden. Also alles, was so unter dem Stichwort auch Edge Computing läuft. Und schauen wir doch mal, alles das, was wir tun, jetzt hier auch unser Gespräch, was wir dann später privat, beruflich mit Laptop, Smartphone und so weiter tun, basiert auf digitalen Diensten. Und das nutzen wir immer, immer mehr. Somit werden Rechenzentren auch immer wichtiger, denn es gibt, zumindest mir ist nicht bekannt, was die Rechenzentren dann irgendwann mal disruptiv ablöst. Also solange wir weiter digitalisieren, wird das auch immer wichtiger werden und wir werden weitere Kapazitäten benötigen, um unseren digitalen Hunger als Unternehmen und als Menschen dann auch stillen zu können.
Kleiner Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast, auch dieses Interview, wird quasi remote aufgezeichnet. Also ich sitze hier in Kleinmachnow, Volker, du sitzt bei dir im Büro und wir haben uns digital zusammengeschaltet. Es funktioniert großartig, ohne Rechenzentren ginge das nicht. Na gut, ich drücke die Daumen, dass deine Wünsche erhört werden, lieber Volker, und dass wir auch in Zukunft in Deutschland als KI-Standort richtig weit vorne mitmischen können. Die guten und innovativen Ideen, die haben wir ja weiterhin. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Interview.
Ja, vielen Dank, Sven. Hat Spaß gemacht.
Um also auch zukünftig innovative Geschäftsmodelle auf Basis von KI entwickeln zu können, braucht es ganz klar mehr Rechenzentren, mehr Rechenpower. Und um deren Bau zu beschleunigen, fordert die Eco-Allianz, wie wir es gerade eben gehört haben, eben mehr Tempo bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. Ich habe gehört, also aktuell dauert es zwischen 5 und 8 Jahren, bis so ein Antrag irgendwie mal durch ist. Das ist natürlich, kann man sich denken, einfach zu lang. Mit unserem letzten Gast haben wir darüber gesprochen, wie KI genutzt werden kann, um als Unternehmen innovativer zu werden.
Im Gespräch.
Wir haben es halt schon gehört und wir wissen es alle, digitale Infrastrukturen sind essentiell für Innovationen. Wie genau wirkt sich aber die Digitalisierung aus, zum Beispiel auf die Entwicklung neuer Produkte etwa im Chemie- und Pharmabereich? Das weiß Dr. Bernd Lohmann. Er ist CTO der Bayer AG und spricht heute genau darüber mit mir. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Ohr am Netz, Herr Lohmann.
Ja, herzlichen Dank.
So, jetzt hat Bayer eine richtig große Mission, Herr Lohmann. Health for all, Hunger for none. Also Gesundheit für alle, Hunger für niemanden. Was tut Bayer denn, um diese wirklich ehrenhafte Mission zu erfüllen?
Ja, also erstmal vielleicht kurz zu der Mission selber. Sie haben es gerade schon gesagt, Health for All, Hunger for None. Wie ich finde, eine tolle Mission für unser Unternehmen. Absolut. Das heißt, wir wollen wirklich der Gesellschaft, unseren Kunden Innovationen zugutekommen lassen, um den Hunger der Welt zu reduzieren, aber eben auch um die Gesundheit der Menschen zu verbessern durch beispielsweise Onkologieprodukte, die wir auch auf dem Markt haben. Um das zu machen, investieren wir natürlich viel in Forschung, viel in Entwicklung. Und man muss wissen, dass man im Grunde genommen ja heute diese Dinge gar nicht mehr machen kann ohne digitale Werkzeuge, ohne digitale Infrastrukturen. Also es ist so, dass wir viele Prozesse, die wir dafür brauchen, aufrechnen, digital abgebildet haben. Und dann ist es natürlich von zentraler Bedeutung, dass wir die Daten verwalten können, die Daten managen können. Dafür braucht man Data Center, digitale Infrastrukturen, dafür braucht man Netzwerke, dafür braucht man schnelle Internetzugänge, weil wir zum Teil eben mit riesigen Datenmengen arbeiten, die auch schnell verarbeitet werden müssen.
Also das bedeutet, ohne Digitalisierung geht da auch bei der Mission leider erstmal gar nichts.
Absolut, genau. Also das ist die absolute Grundlage. Darauf baut letzten Endes vielleicht nicht alles, aber doch ein Großteil der Entwicklung der Innovationen auf.
Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Onkologie, also bleiben wir mal beim Gesundheitssektor, ist ja einer der großen Sektoren bei Bayer. Können Sie ein paar Praxisbeispiele nennen, wie zum Beispiel KI und digitale Infrastrukturen eingesetzt werden? Sie haben gerade schon gesagt, natürlich das Arbeiten irgendwie ist digital, das heißt die Daten werden gesammelt. Aber es gibt ja auch völlig neue Herangehensweisen, um neue Medikamente, Stoffe zu erfinden oder auch Diagnosen zu erstellen.
Ja, absolut. Ja, ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Also wir sind unter anderem im Bereich Radiologie tätig und es gibt heute, wenn man sich ein Röntgenbild anschaut, dann ist es so, dass natürlich bei einer größeren Veränderung, ich nenne mal als Beispiel eine Lungenaufnahme, kann ich möglicherweise ein Karzinom, ein Krebsgeschwür erkennen als Arzt. Wenn das aber noch sehr, sehr klein ist, sieht man das möglicherweise als Arzt nicht, aber es gibt Bildanalyseverfahren, die im Detail das Bild, die Radiologieaufnahme analysieren und dann auch schon einen Hinweis geben können, auch dem Radiologen, hier könnte ein Problem vorliegen und ihn dann auch führen, ihn unterstützen, um tatsächlich eine bessere Diagnose zu stellen. Und dahinter stecken Bildanalyseverfahren, KI-basiert, die hier von uns auch genutzt werden und die wir auch Krankenhäusern, auch Ärzten heute schon anbieten.
Also im Endeffekt guckt dann die KI Pixel für Pixel und nicht mehr der Radiologe mit einem geschulten Auge auf die Gesamtaufnahme und so kann die KI super dem Experten assistieren, Dinge zu erkennen, bevor es vielleicht für den Patienten zu spät ist. Also am Ende rettet KI in dem Fall Leben. Haben Sie noch andere Beispiele?
Ja, also ich denke, in der Forschung haben wir natürlich auch Anwendungen. Hier geht es sehr stark auch um Datenanalysen, Genanalysen, auch Analysen, wie sich Proteine verhalten, wie sich Proteine auch falten können, um auch neue Targets zu identifizieren bei der Medikamentenentwicklung. Setzen wir auch KI und Datenanalyse-Methoden ein, zum Teil auch Dinge, die wir wirklich selbst entwickeln, basierend auch auf Cloud-Anwendungen. Es werden also auch zum Teil kommerziell schon auf Cloud-Lösungen Anwendungen angeboten, die wir nutzen und dann weiter ergänzen, entweder durch Eigenentwicklung oder auch durch enge Kooperation mit Hochschulen beispielsweise.
Okay, also da kann man halt auch digital deutlich besser zusammenarbeiten, weil quasi alle arbeiten am gleichen Produkt, damit es optimal läuft und am besten helfen kann.
Absolut, sehr guter Punkt. Also da eng zusammenarbeiten, die Daten auch austauschen zu können, Patientendaten anonymisiert austauschen zu können. Um diese Daten austauschen zu können, ist es wichtig, dass wir schnelle Netzwerke haben und auch die Daten entsprechend schnell aus Data Centers downloaden können.
So, Herr Lohmann, jetzt sind wir da schon mal dran. Health for All, da haben wir schöne Beispiele gehabt. Jetzt wollen wir mal zum Hunger for None gehen. Ein signifikanter Bereich bei Bayer ist nämlich auch der Bereich der Agrarwirtschaft. Können Sie erklären, wie sich dann moderne und digitale Technologien zum Beispiel auf die Forschung von neuem Saatgut auswirken? Weil wir müssen ja ständig neues Saatgut erfinden, weil sich ja die Rahmenbedingungen quasi permanent verändern.
Ja, genau. Also das ist für uns auch ein großes Thema. Also wir haben beispielsweise Werkzeuge, einen sogenannten Gensequenzer, die wir einsetzen und damit können wir analysieren, ob beispielsweise Kreuzungen zwischen Pflanzen, ob die erfolgreich waren und dann eben auch zu Eigenschaften von neuen Pflanzen führen, die wir brauchen, um beispielsweise neu Reis beispielsweise in Gegenden pflanzen zu können, wo das bisher nicht möglich war, wegen Trockenheit, wegen schlechter Wetterbedingungen, viel Sturm, viel Wind und dergleichen. Das setzen wir dort heute schon ein, auch entsprechende Analysemethoden, so ähnlich wie ich es vorhin auch aus der Pharmaforschung geschildert habe, ist es ein wichtiges Thema.
Also es ist so eine Art Workaround, oder? Also ich meine, Sie umgehen quasi lange Proben von neuen Züchtungen und warten, bis die dann endlich mal zur Fruchtreife kommen, indem Sie es von der KI vorher mal durchrechnen lassen, ob es überhaupt wahrscheinlich funktionieren kann.
Ja, genau. Also es hilft beim Durchrechnen, aber wir nutzen auch KI-Methoden, um die Zyklen zu verbessern. Also Sie können heute 3 bis 4 Zyklen, also während man mal so traditionellerweise denkt, also der Weizen wächst nur einmal im Jahr, ist es so, dass wir das quasi 3-4 Mal inzwischen machen können, eben auch unterstützt von KI-Methoden, sodass wir quasi 3 genbasierte Weiterentwicklungen in einem Jahr erzeugen können oder Kreuzungen machen können, was früher sozusagen mit traditionellen Methoden eben nur einmal im Jahr möglich war.
Super.
Also ich möchte vielleicht nochmal auch auf anderen Bereichen eingehen, im Bereich der Landwirtschaft. Mhm. Also wir entwickeln auch Werkzeuge, die direkt dem Bauern, direkt dem Farmer zugutekommen. Also mit digitalen Methoden kann ich inzwischen genau planen, wie ich mein Feld über das Jahr bewirtschafte. Die Bauern bekommen Wetterdaten, zum Teil satellitengestützte Wetterdaten. Sie bekommen Messungen, die sie, wenn sie mit dem Trecker über das Feld fahren, kann ich messen, wie ist die Bodenqualität, wie ist die Feuchtigkeit des Bodens, noch Nährstoffgehalt und dergleichen. Und danach ausgerichtet kann ich mein Feld auch anders bewirtschaften. Mhm. Diese Daten führen wir zusammen. Der Farmer, wie wir sagen, kann sie zu Hause sich am Rechner angucken, aber er hat eben auch ein Tablet auf seinem Trecker drauf und kann, während er fährt, auch schauen, wie er jetzt gerade das Feld anders bewirtschaftet. Man muss auch viel weniger Pflanzenschutzmittel spritzen, wenn ich einfach in einem Bereich bin, wo ich sehe, der Boden ist wunderbar, die Bedingungen sind wunderbar, die Pflanze wächst sehr gut und kann damit eben auch meine Bewirtschaftung optimieren. Es gibt auch Bildgebungsverfahren, also ich mache quasi ein Bild von der Pflanze und schaue, wie entwickelt die Pflanze sich, wächst sie gut, wächst sie schlecht, kann sogar eine Prognose machen, wie schnell sie weiter wachsen wird, ob sie gesund ist, ob die Frucht reichhaltig ist und dergleichen mehr. Also dort gibt es zahlreiche Werkzeuge, die also wirklich auch dem Bauern wirklich bei seiner täglichen Arbeit zugutekommen. Und das rollen wir auch weltweit derzeit aus.
Landwirtschaft 4.0 weltweit ist ein schönes Stichwort, denn Sie brauchen dafür natürlich eins, Rechenkapazität und Rechenpower. Die kann man jetzt ja quasi weltweit irgendwie bekommen. Aber welche Voraussetzungen müssen denn Rechenzentren und digitale Infrastrukturen erfüllen, damit Sie bei Bayer die nutzen können? Also ist es wichtig für Sie, dass die Rechenzentren, ich sag mal, bei Ihnen um die Ecke oder wenigstens in Deutschland in der EU sind, oder ist das eigentlich egal?
In der Tat ist es nicht egal. Also es gibt verschiedene Randbedingungen, die wir hier beachten müssen. Zum einen gibt es natürlich die sogenannte physische Distanz. Also wenn ich jetzt ein Rechenzentrum irgendwo in den USA habe und brauche schnell Daten hier in Deutschland, ist allein...
Habe ich große Latenzen,
ist klar. Dann habe ich große Latenzen, das ist schon mal ein großes Thema. Von daher sind wir darauf angewiesen, dass Firmen, auch die Hyperscaler wie Microsoft, Data Centers anbieten, auch im europäischen Raum. Das gibt es heute auch schon, dass mir garantiert wird, ich bekomme die Daten, die ich brauche, jetzt hier in Europa, in Frankfurt beispielsweise. Also das ist eine wichtige Voraussetzung. Eine andere ist natürlich, man hat Daten oder bestimmte Standards, Gesetzgebungen in den verschiedenen Ländern. Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, wenn man an China denkt, da gibt es 4 große Datenpakete oder Gesetze, die verabschiedet wurden, sodass wir dort lokal operieren müssen. Das Gleiche gilt aber auch in Europa über entsprechende Gesetzgebungen, die es erfordern, oder es gibt Gesetzespakete, bei denen es uns entgegenkommt, wenn wir die Daten einfach in Deutschland haben, weil dann eben keiner Zugriff drauf hat oder auch keine ausländische Regierung uns zwingen kann, Daten oder auch Patentdaten rauszugeben. Also das sind einige Randbedingungen. Was für uns auch wichtig ist, dass wir einen schnellen Internetknoten haben. Bei uns gerade, wir als Unternehmen Bayer, wir kommen aus Leverkusen, aus dem Raum Köln. Wir nutzen Datacenter-Kapazitäten im Raum Frankfurt. Dort braucht man einen schnellen Internetzugang und wir brauchen auch natürlich entsprechende Rechenzentren-Kapazitäten vor Ort. Dort ist es für uns wichtig, dass die Gesetze oder die Verordnung, die wir hier haben, unterstützen, auch schnell diese Rechenzentren zu skalieren. Das Energieeffizienzgesetz haben wir beispielsweise. Da werden die Rechenzentrenbetreiber in Anführungsstrichen gezwungen, auch die Energie, die Wärme abzuführen. Das heißt, sie müssen dort auch Verträge mit Kommunen abschließen, um die Wärme abführen zu können.
Und da müssen erstmal genug da sein, die dieses entgegennehmen. Genau. Ne? Weil ich meine, abgeben müssen ist schön, aber wenn keiner abnehmen muss, hat man ein Problem.
Genau. Absolut, genau. Und wenn man den nicht findet oder wenn eine Kommune sagt, ja, tut uns leid, wir haben uns jetzt was anderes überlegt, dann gibt es auch Strafgebühren, die die Rechenzentrenbetreiber zahlen müssen. Und das erschwert natürlich den Ausbau der Rechenzentrenkapazitäten.
Genau, erschweren ist ja auch da ein schönes Stichwort, weil wir haben ja noch andere Probleme oder sagen wir mal Herausforderungen hier in Deutschland. Nämlich A, zum Beispiel den Strompreis, der ist im weltweiten Vergleich sehr, sehr hoch. Dann haben wir aber auch Berichtspflichten, die eingeführt wurden. Das Energieeffizienzgesetz haben Sie gerade schon gesagt. Wie bewerten Sie denn die aktuellen Debatten und Regulierungen rund um digitale Infrastrukturen bei Bayer? Macht Ihnen das Kopfschmerzen?
Also ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass es uns große Kopfschmerzen macht. Natürlich generell sagen wir auch als Firma, unterstützen wir Themen wie Energieeffizienz. Wir unterstützen auch andere Dinge wie die Datenschutzgrundverordnung. Aber es ist natürlich einfacher, wenn die Dinge schnell gehen. Also wenn wir lange brauchen, um Genehmigungen zu bekommen, wenn wir, wie gesagt, Schwierigkeiten haben, Rechenskapazitäten auszubauen, weil eben ein Rechenzentrum erstmal gucken muss, dass es einen Vertrag mit der Kommune schließt, das macht uns das Leben natürlich schwerer. Darüber hinaus gibt es auch allein im europäischen Raum verschiedenste Richtlinien, unterschiedliche Richtlinien, denen wir entgegenkommen müssen, die sich von Land zu Land auch unterscheiden. Das zu harmonisieren, zu vereinfachen, würde uns natürlich das Leben leichter machen und führt letzten Endes zu einer Beschleunigung. Und im Grunde genommen kann man es ganz einfach sagen. Also wir hatten ja angefangen mit unserer Mission. Wir wollen quasi der Gesellschaft etwas Gutes bieten. Wenn wir jetzt ein Jahr brauchen, um eine Genehmigung zu bekommen, heißt das im Klartext, dass ein Produkt und möglicherweise ein Onkologiepräparat ein Jahr später auf den Markt kommt. Das ist extrem wichtig zu verstehen, weil damit möglicherweise auch einige Patienten zu spät erst behandelt werden können. Also deswegen wollte ich ganz gerne diesen Zusammenhang auch nochmal rausstellen, wie die Abhängigkeiten hier sind für uns als Life Science Unternehmen.
Dann lassen Sie uns doch abschließend, Herr Lohmann, mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Welche Rolle spielen Technologien wie KI und digitale Infrastrukturen in Zukunft, um den Herausforderungen zu begegnen? Also wir haben ja eine alternde Gesellschaft, die Bevölkerungszahl geht hoch, der Klimawandel, wir haben es gerade wieder mitgekriegt, neue Krankheiten und Viren sind unterwegs. Was müssen wir tun, um gut aufgestellt zu sein, um eben möglichst wenig Menschenleben durch zum Beispiel zu lange, keine Ahnung, seien es irgendwelche Vereinbarungen oder irgendwelche Gesetze zu gefährden?
Also im Grunde genommen, wir hatten es eingangs ja auch gesagt, nahezu alles, was wir machen, basiert auf Daten, basiert auf Algorithmen und eine Forschung, Entwicklung ist im Grunde genommen gar nicht mehr möglich ohne entsprechende digitale Infrastruktur. Das heißt, es ist essentiell, dass wir in der Lage sind, zukünftig unsere Datenmengen, unsere wachsenden Datenmengen zu verwalten und dass wir schnell eben entsprechende Kapazitäten, auch Netzwerke aufbauen können. Das bedeutet aber auch, dass wir, man hört viel über fehlende Talente, fehlendes Know-how, gerade auch in Deutschland. Also wir müssen wirklich auch etwas tun, um in lokale Kompetenzen zu investieren, Ausbildung von Fachkräften im Bereich KI, auch im Bereich digitaler Infrastrukturen müssen wir fördern und entsprechende Bildungseinrichtungen zusammen mit der Industrie fördern. Wir brauchen Investitionen natürlich in diese Infrastrukturen. Das ist wichtig. Hier sind natürlich die großen Firmen, gerade amerikanische Firmen, auch aktiv. Glücklicherweise hier und da konnten wir in Deutschland auch mal Investitionen heranziehen. Das muss natürlich auch weiter so möglich sein, möglicherweise auch von der Politik weiter unterstützt werden. Dann, wie vorhin auch gesagt, klare, auch konsistente Regulierung, die uns nicht im Wege stehen, sondern auch Innovationen beschleunigen. Und ich glaube auch, für uns in verschiedene Richtungen spielen Startups eine große Rolle, weil manchmal in einem kleinen Setup einer kleinen Firma Entwicklung viel, viel schneller gehen, als dass wir das in großen Firmen machen können. Also hier Startups zu fördern und Innovationen zu fördern, dass wir ein gesundes KI-Ökosystem haben, möglicherweise auch in Deutschland, ne, vieles kommt aus den USA, würde uns sicherlich hier auch zugutekommen und gerade auch am Standort Deutschland KI-Innovationen fördern.
Gute Ideen kommen ja aus Deutschland traditionell und auch in Sachen KI. Da müssen wir jetzt dranbleiben, dass die eben hier auch umgesetzt werden können und die klugen Köpfe nicht abwandern dahin, wo das Geld oder eben die gute digitale Infrastruktur ist. Wir haben also alle viel zu tun und ich finde, wir sollten Ihnen einfach helfen. Health for all, Hunger for none ist eine gute Mission. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie es schaffen, die eines Tages wirklich zu erfüllen, weil dann haben wir alle Probleme gelöst. Vielen, vielen Dank an Dr. Bernd Lohmann. Er ist CTO der Bayer AG. Mit ihm sprach ich über die Wichtigkeit von digitalen Infrastrukturen und auch den Einsatz von KI in der, naja, sagen wir mal, in der Chemie- und Pharmawirtschaft des Jahres 2024, also was heute schon alles gebraucht wird und zukünftig gebraucht werden wird. Herr Lohmann, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Health for all, Hunger for none. Also Gesundheit für alle und Hunger für niemanden. Das ist ein hehres Ziel, ein schönes Motto und das kann ohne digitale Infrastrukturen definitiv nicht erreicht werden. Ich hoffe, dass wir genug digitale Infrastrukturen hier herkriegen, damit dieses Ziel erreicht wird, weil dann ist der Welt sowas von dermaßen geholfen.
Ja, und noch viel mehr zum Thema digitale Innovationen, Rolle von digitalen Infrastrukturen, digitale Souveränität und ja, diese ganzen anderen Schlagworte, die im Moment in der Digital-Community so rumgeistern, erfahrt ihr, wie ja schon erwähnt, sicherlich auch beim Digitalgipfel, der ja jetzt ansteht in Frankfurt. Ich freue mich, euch dort zu sehen, werde auch dort sein.
Ja, ich nicht. Ich freue mich, euch wieder zu hören, Sven. Oder wenn ihr uns wieder hört. Ja, ich wäre beinahe Teil des Moderationskanons geworden, aber ich fahre jetzt doch in die Herbstferien.
Ja, das ist ja auch wichtiger.
Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann. Viel Spaß beim Gipfel und
danke.
Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Tschüss.
Bis dann.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internet.